Ich bin überzeugt, diesen Erasmus-Virus, den gibt's.
Das sagt Susanne Schreck, Städtepartnerschaftsbeauftragte der Stadt Pforzheim, von der wir später noch mehr hören werden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Talking Erasmus Plus, in der es heute um die Frage geht, wie wir mit Erasmus Plus unsere Demokratie stärken und uns gegen demokratiefeindliche Strömungen besser wappnen können. Mein Name ist Manfred Kasper und wir wollen uns mit einer Frage beschäftigen, die gerade sehr aktuell ist, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Europawahl in diesem Jahr. Wir werden das mit drei Projektträgerinnen und Projektträgern und einem Vertreter der NA beim BIP diskutieren. Ihnen allen ein herzliches Willkommen.
Hallo.
Beginnen möchte ich mit Frederik Hugo. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Team Innovation und Kooperation in der Berufsbildung der NA beim BIP und wird uns verraten, warum dieses Thema zurzeit so wichtig ist und vor allem, welche Rolle Erasmus Plus dabei spielt. Hallo Herr Hugo.
Hallo Herr Kasper.
Herr Hugo, Demokratieförderung, Teilhabe, europäische Werte. Worum geht es dabei aus Sicht der Nationalagentur?
Zunächst mal ist es eine recht weit gefasste Priorität im Programm Erasmus Plus. Wir sprechen die Teilhabe am demokratischen Leben an. Hier sollen vor allen Dingen politische Prozesse, wie funktionieren Wahlen und wie sind überhaupt unsere EU-Institutionen aufgebaut, weiter sensibilisiert werden für dieses Thema. Die gemeinsamen europäischen Werte heben vor allen Dingen auf das gemeinsame historische Erbe ab. Wie sind wir jetzt an den Punkt gekommen, wo wir sind als ein Gesellschaftsraum in Europa? Zivilgesellschaftliches Engagement soll eben auch nochmal auf die Arbeit in Vereinen und Verbänden abheben. Der größere Rahmen hierfür bildet die Pariser Erklärung von 2015. Hier wurde die Förderung der gemeinsamen Werte durch die Europäische Union und durch Bildung insbesondere festgelegt. Das wurde weiter fortgeführt dann in der Jugendstrategie der Europäischen Union von 2019 bis 2027. Hier sollen vor allen Dingen junge Erwachsene ermöglicht werden, dass sie am demokratischen Leben teilhaben können und dabei die notwendigen Ressourcen auch an die Hand bekommen, wie dies geschehen kann. Ein sehr konkretes Beispiel sind bei uns die sogenannten Euro-Apprentices. Dies sind Alumnis aus der Berufsbildung, die während ihrer Ausbildung einen Auslandsaufenthalt durchgeführt haben und nun als sogenannte Multiplikatoren dienen. Hier ist dieses Jahr ein bundesweites Treffen angedacht mit dem thematischen Schwerpunkt Europawahl. Und in diesem Rahmen wird auch ganz konkret mit Europawahlkandidaten diskutiert werden.
Was kann denn Erasmus Plus in diesem Kontext leisten?
Zunächst kommt dem Bildungsbereich allgemein natürlich eine große Bedeutung zu, da hier eine große Anzahl von Menschen zusammenkommen mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Über diesen Zugang kann man die Relevanz der aktiven Beteiligung am politischen und gesellschaftlichen Leben näher bringen. Und hier wäre das Ziel, die Menschen in die Lage zu versetzen, gesellschaftliche und politische Prozesse zu verstehen, kritisch zu beobachten und sich aktiv dazu zu verhalten. Unabhängig davon gibt es auch eine neue Aktivität seit diesem Jahr in der Leitaktion 1, die es Gruppen von Lernenden ermöglicht, gemeinsam mit Lernenden aus einem anderen Land zu einem Thema zu arbeiten oder auch explizit europäische Institutionen zu besuchen. Diese neue Aktivität nennt sich die Gruppenmobilität.
Genau, und dazu hören wir nachher auch noch an einem Beispiel, wie das konkret aussehen kann. Was mich jetzt interessieren würde: Wie können wir denn Projektträgerinnen und Projektträger inspirieren, sich diesem Themenfeld zu widmen?
Wie Sie eingangs ja auch schon gesagt haben, nimmt die Aufmerksamkeit für das Thema Teilhabe am demokratischen Leben zu. Hier würde ich jedem Interessierten empfehlen, in den Flow mit einzusteigen. Es ist gerade ein großes Licht darauf und hier auch mitzugestalten und die Förderung zu nutzen, wenn sie da sind. Darüber hinaus haben wir auch eine Themenseite auf der Nationalen Agentur-Webseite. Hier werden Sie mit aktuellen Informationen versorgt, auch Veranstaltungshinweise, aber auch ganz konkrete Projektbeispiele, die schon in Förderung sind oder erfolgreich abgeschlossen worden sind, die Sie auch weiter inspirieren könnte.
Drei von diesen Projektbeispielen sind heute hier in der Runde. Ich möchte Ihnen jetzt spannende Projekte, aber vor allem auch die Institutionen hinter diesen Projekten vorstellen. Sie alle tragen dazu bei, Demokratieförderung und Teilhabe zu stärken, und zwar sowohl in der Erwachsenenbildung als auch in der Berufsbildung. Ein Thema ist dabei die Frage der kritischen Medienkompetenz, ganz besonders der Aspekt der Fake News. Und ich möchte an dieser Stelle den Weltrisikobericht erwähnen, der vom Weltwirtschaftsforum im Januar 2024 veröffentlicht wurde. Denn der nennt Falsch- und Desinformation als das größte Risiko für die kommenden beiden Jahre. Noch vor Extremwetter, gesellschaftlicher Polarisierung und bewaffneten Konflikten. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung besagt, dass 80% der Befragten in Deutschland Desinformation als eine reale und große Gefahr für die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhang sehen. Das ist eine gute Überleitung zu Bernd Werner, denn das alles sind Themen, mit denen Sie, Herr Werner, sich in der Stiftung Medien- und Onlinesucht in Lüneburg beschäftigen, und zwar gleich in mehreren Projekten. Wir wollen uns heute auf eines dieser Projekte fokussieren, nämlich auf NoFake, in dem es ganz konkret um den Umgang mit Fake News geht. Hallo, Herr Werner.
Hallo, Herr Kasper.
Erzählen Sie doch eingangs einfach mal ein bisschen zu Ihrer Stiftung. Was machen Sie?
Wir haben die Stiftung vor jetzt schon 14 Jahren gegründet, als das Thema Medienabhängigkeit, Medienkompetenz noch gar nicht auf dem Plan war. Und wir haben damals einfach, da war ich Berufsschulpastor und habe in der Berufsschule wahrgenommen, die Jugendlichen sind am Handy, die sind gar nicht bei der Sache. Ein Mitgründer unserer Stiftung, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, hat in seiner Praxis viele Fälle gehabt, schon von exzessiver Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen. Eltern haben Rat gesucht. Und da haben wir gesagt, wir wollen zu dem Thema was machen und haben eben ja jetzt schon vor 14 Jahren diese Stiftung gegründet. Würden Sie heute wahrscheinlich anders nennen, Stiftung für Medienkompetenzbildung. Damals war der Begriff noch nicht so geläufig, aber das sind die Themen, um die wir uns kümmern.
Okay, ich habe mal angeschaut, was Sie machen. Sie machen ja eine Reihe von spannenden Projekten. Wir wollen uns jetzt in der Runde hier auf eines fokussieren, nämlich auf das Projekt NoFake. Erzählen Sie doch mal, was Sie in diesem Projekt genau machen.
Also wir entwickeln ein Kartenspiel, ein analoges Kartenspiel, das auch digital nachher in 6 europäischen Sprachen zur Verfügung stehen wird. Mit dem Kartenspiel wollen wir ja Medienkompetenz vermitteln. Wir wollen Fake News aufdecken im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich nach dem Prinzip des Memory-Spiels. Wir haben also Kartenpaare, die wir aufdecken und die dann nachher zusammenpassen sollen. Das heißt, es werden die Hälfte der Karten werden Fragekarten sein, zum Beispiel, wie erkenne ich Fake News? Und dann die richtig dazugehörende Antwort ist dann die Antwortkarte zu dem Thema oder zu der Frage. Und da haben wir eben mit Partnern der Österreichischen Gesellschaft für Kinderphilosophie zum Beispiel und eben aus Griechenland und Slowenien, Bulgarien, Deutschland hier auch eine Handreichung erarbeitet, dass die einerseits als Spieleinleitung dient, aber eben auch viele Hintergrundinformationen bietet.
Wo ist denn Ihrer Meinung nach der besondere Nutzen oder der Benefit in Sachen Demokratiestärkung und Teilhabe?
Also das ist eine gute Frage und schön, dass Sie die stellen, denn das ist im Grunde genau der wichtige Punkt. Desinformation und Fake News, die zu tausendfach im Netz verbreitet werden, heute für Jugendliche oft über die Kanäle Instagram oder TikTok, die führen ja zu Verunsicherung, die führen zu falscher Meinungsbildung und gehen bis dahin, dass Propaganda verbreitet wird für womöglich auch radikale Parteien, radikale Haltungen. Und deshalb müssen Jugendliche unserer Ansicht nach es lernen, wie kann ich die Nachrichten, die ich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute konsumiere, wie kann ich die einordnen? Sind sie richtig oder falsch? Damit eben Jugendliche gestärkt werden in ihrer Medienkompetenz und damit auch in ihrer politischen Partizipation. Denn Jugendliche oder Menschen, die Quellen erkennen und recherchieren können, die sind auch motiviert, sich aktiv am gesellschaftlichen Leben und damit am demokratischen Leben zu beteiligen.
Welche Rolle spielt denn, es wird ja viel diskutiert im Moment, das Thema künstliche Intelligenz? KI verstärkt das Problem ja eigentlich noch, oder?
Sie haben völlig recht, Herr Kasper. Das können wir heute noch gar nicht absehen, was da noch auf uns zukommt. Wir wollen als nächstes Projekt tatsächlich auch für Eltern eine Art Ratgeber entwickeln, was sie als Hilfestellung für die Begleitung ihrer Kinder nutzen können, um die Medienkompetenzbildung gerade in dem Bereich KI, was ist das überhaupt? Viele Eltern kennen das ja gar nicht, weil sie es vielleicht auch beruflich nicht nutzen. Das ist auch für Lehrkräfte oftmals ein rotes Tuch, Es gibt zu wenig Fortbildungsangebote für Lehrkräfte. Also es ist ein weites Feld. Und seit Gründung unserer Stiftung, muss ich sagen, sind ja immer wieder viele neue Themen dazugekommen. Und ich kann nur sagen, die KI wird uns noch groß herausfordern.
Eine sehr dynamische Entwicklung also, über die wir sicher noch lange reden könnten. Aber ich mache dennoch an dieser Stelle jetzt mal einen Cut, denn wir wollen ja auch noch über zwei Projekte aus der Berufsbildung sprechen. Und dazu begrüße ich Susanne Schreck von der Stadt Pforzheim und Ludger Diekmann von der Bezirksregierung Arnsberg. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen.
Hallo, Herr Kasper.
Sie werden von Ihren spannenden Projekten erzählen, wobei das Thema Demokratieförderung gerade in Verbindung mit Erasmus Plus noch relativ jung ist. Es gibt da wenig Erfahrungswerte, es ist quasi noch Neuland, heißt aber gleichzeitig, dass hier vieles möglich ist. Und aktuell gewinnt das Thema enorm an Bedeutung. Das werden wir jetzt am Beispiel der Bezirksregierung Arnsberg einmal hören. Weil Ludger Diekmann ist schulfachlicher Dezernent für Berufskollegs in der Bezirksregierung Arnsberg. Und dort angegliedert ist die EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung, die die Initiative Demokratie fördern in internationalen Projekten betreibt. Herr Diekmann, wie kommt es, dass Sie in dem Bereich so aktiv sind?
Das hat eigentlich mehrere Gründe. Zunächst gilt es mal erstmal festzuhalten, dass die Berufskollegs ja ideale Orte sind für attraktive Bildungsangebote, durch die junge Menschen demokratische Werte, Toleranz, Weltoffenheit erfahren und lernen können. Ja, und diese Werte sollen neben aller Beruflichkeit in allen Fächern vermittelt werden. Und zum Bildungs- und Erziehungsauftrag des Berufskollegs gehört es einfach nach unserem Bildungsverständnis, diese Werte in das beruflich-ethische Handeln der Auszubildenden hineinzubringen und diese partizipieren zu lassen.
Sie machen das ja mit einem sehr ganzheitlichen Ansatz und verschiedenen Bausteinen. Können Sie uns dazu kurz was sagen?
Wir möchten mit all dem, was wir machen, und es ist so, dass ja auch schon die Berufskollegs selber in vielfältiger Weise aktiv sind, aber auch mit dem, was wir als Bezirksregierung mit anbieten, in vielfältiger Form eine Wirkung erzielen. Und deswegen nutzen wir einfach alle Möglichkeiten, und wir sprechen in diesem Zusammenhang von systemisch, in das Gesamtsystem Ankerpunkte hineinzubringen, Elemente so zu verankern, dass das nicht nur ein einmaliges Erleben für einzige Schülergenerationen ist, sondern wir möchten die diversen Möglichkeiten, die Erasmus beispielsweise jetzt hier bietet, einfach nutzen und als Chancen eröffnen, um viele, viele Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende in Bewegung zu bringen, in Europa natürlich auch mobil werden zu lassen und einfach ihre Perspektiven zu verändern, Werte kennenzulernen, andere Leute kennenzulernen und sich vor allen Dingen auch im europäischen Kontext darüber auszutauschen.
Stichwort Erasmus Plus. Was ermöglicht Ihnen das Programm ganz konkret?
Das ermöglicht uns beispielsweise auch ein strukturelles Defizit des Berufskollegs ja auszugleichen. Man muss ja erstmal sagen, wir sind die letzte Bildungsinstitution für ganz, ganz viele, die wir bei uns an Bord haben. Und deswegen ist es einfach eine ganz große Chance, mit diesen Mitteln Werte zu vermitteln und in die echte Begegnung zu kommen, sodass man sich tatsächlich auch mit europäischen Partnerinnen und Partnern austauschen kann und diese auch als echte Partnerinnen und Partner erlebt. Und das ist einfach nochmal eine Chance, etwas zu tun, nicht nur den Fokus auf den Beruf an sich zu legen, sondern hier etwas für die gesellschaftliche Teilhabe an sich zu tun und das Bewusstsein dafür zu schärfen.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Auslandsaufenthalte, sind das Fortbildungsangebote, die Sie da an den Berufskollegs ermöglichen und machen? Was machen Sie da konkret?
Wir versuchen, die unterschiedlichsten Formate, die Erasmus tatsächlich bevorratet, samt und sonders auf die Straße zu bringen und Schülerinnen und Schüler und natürlich auch Lehrkräfte selber in die Bewegung zu bringen. Das so zu verkürzen innerhalb von einer halben Minute ist sehr, sehr schwierig für mich, weil ich weiß ja, was schon die vielen, vielen Berufskollegs tatsächlich schon alles machen. Insofern bin ich etwas überfordert, jetzt zu sagen, was ist das, was die alleine machen, sondern ich kann einfach nur feststellen, gucke ich mir die Bildungslandschaft alleine Nordrhein-Westfalens an, sehe ich ganz, ganz viele Schulen, die jetzt schon aktiv sind. Was wir als Bezirksregierung erreichen möchten, ist, dass wir auch noch die anderen für diese Idee begeistern, im Rahmen der Internationalisierungsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalens auch diese Schulen ansprechen, Lehrkräfte dafür gewinnen. Und wenn man das einmal erlebt hat, dass Erasmus auch ja, Menschen verändert, wenn man einmal gesehen hat, mit welcher Begeisterung Schülerinnen und Schüler wieder nach Hause kommen und davon berichten und erzählen, dann weiß man auch, warum wir das machen und warum wir es wirklich gerne machen und davon überzeugt sind, dass wir auf diesen vielen Wegen einfach auch Demokratieförderung, ja, und Wertetransfer anbahnen und vermitteln können.
Ein Stichwort noch dazu, das heißt Internationalisierung als Baustein zur Schulentwicklung auch, oder?
So sehen wir das auch. Und das ist das, das hängt wieder mit dem zusammen, was ich vorhin als systemisch bezeichnet habe. Wir wollen diese Internationalisierung nicht als Selbstzweck haben, sondern wir wollen es im Zusammenhang denken mit unserem Bildungsauftrag, mit dem, was sozusagen nachhaltig in Schule verzahnt ist, was immer wiederkehrender Faktor ist, was auch im Bewusstsein ist, was in Schulprogrammen wieder aufleuchtet, sodass auch die Außenwelt versteht, was ist eigentlich dieser Bildungsauftrag solcher Häuser. Und das Wichtigste, dass das in den Köpfen von unseren Schülerinnen und Schülern, Studierenden und Auszubildenden dann wirklich ankommt und sich in ihrem beruflichen und gesellschaftlichen Handeln wieder niederschlägt. Das ist das Allerwichtigste, was wir eigentlich anstreben.
Jetzt hat der Frederik Hugo ja eben von diesen Gruppenmobilitäten gesprochen, die seit diesem Jahr auch möglich sind. Sie machen das ja schon oder Sie planen das zumindest. Wo stehen Sie da aktuell?
Es ist so, dass diese neue Form, die Erasmus anbietet, relativ frisch ist und wir das gerade in unsere Bildungslandschaft hinein transportiert haben als Information an unsere Schulstandorte. Und die ersten haben sich schon zurückgemeldet und haben gesagt, wir wollen das Instrument nutzen, wir wollen da einsteigen, beispielsweise das Märkische Berufskolleg in Unna. Und hier wird beispielsweise ganz konkret darüber nachgedacht, mit einer Lerngruppe, Pi mal Daumen, 20 Schülerinnen und Schülern, nach Polen zu fahren, sich dort mit einer polnischen Gruppe vor Ort zu treffen. Im Moment ist auch schon Danzig im Gespräch und wir haben aber auch schon weitere positive Signale von einigen weiteren Standorten aus unserem Bezirk Arnsberg heraus vernommen, die gesagt haben, das ist ein Format, das interessiert uns zukünftig und darin sehen wir auch große Chancen für unsere Schülerinnen und Schüler.
Ja, vielen Dank, Herr Diekmann. Es bleibt also spannend, tolle Sachen, die Sie da machen. Und tolle Sachen macht auch Susanne Schreck, zu der ich jetzt komme. Sie ist Beauftragte für Städtepartnerschaften der Stadt Pforzheim. Im Fokus ihres Projekts Powered by Reuchlin stehen europäische Werte und geschichtliche Bildung. Und der Hintergedanke oder das Inhaltliche ist, Städtepartnerschaften zu nutzen, um die Frage der Demokratieförderung und Teilhabe voranzubringen. Das haben Sie ja mit Ihrem Projekt gemacht. Und das entstand auf Initiative der Abteilung Europa und Städtepartnerschaften bei der Stadt Pforzheim und wurde gemeinsam mit Organisationen aus Partnerstädten, nämlich Osijek, Częstochowa und Vicenza, durchgeführt. Das Projekt ist ja mittlerweile abgeschlossen. Was mich jetzt interessieren würde, Frau Schreck, Powered by Reuchlin. Wer ist denn Reuchlin und warum dieser Name?
Johannes Reuchlin ist neben Erasmus von Rotterdam einer der wichtigsten europäischen Humanisten. Er gehörte auch zu diesem Humanistennetzwerk um Erasmus. Er war ein Vorbild der Toleranz, betonte den Wert der Vielfalt, rief zum Dialog auf. Er war ein Anwalt der Menschenrechte und sprach sich gegen Hass und Fanatismus aus, für Respekt und Menschenwürde. Powered by Reuchlin heißt das Projekt deshalb, weil wir uns eben dieser geschichtlichen Figur gewidmet haben. 2022 war der 500. Todestag Reuchlins, des großen Sohnes der Stadt Pforzheim. Und dieses Jubiläumsjahr wurde unter Einbeziehung der Stadtgesellschaft gefeiert. Und wir, was würde näher liegen, haben gedacht, wir würdigen Johannes Reuchlin mit einem Erasmus-Projekt.
Das Ganze lief ja als sogenannte kleine Partnerschaft, also mit Partnern aus europäischen Ländern. Worum ging es in dem Projekt? Wie lief das ab?
Ja, wir waren die kleinste Kooperationspartnerschaft, die man machen kann, zusammen mit Organisationen aus unseren Partnerstädten. Ziel war, haupt- und ehrenamtliche Akteure der internationalen Städtepartnerschaftsarbeit hinsichtlich didaktischer, technischer und inhaltlicher Kompetenzen in der Vermittlung europäischer Werte zu qualifizieren. Und das Projekt lief so ab, dass wir uns eben mit der Person Johannes Reuchlins beschäftigt haben, mit nutzerorientierter Projektentwicklung und agilem Projektmanagement. Wir haben Formate entwickelt für Jugendliche, jeder Partner für sich und zum Teil auch gemeinsam. Die haben wir vor Ort erprobt. Die Erfahrungen und Erkenntnisse haben wir ausgetauscht, bewertet und verbessert und dann eben in das Repertoire der Organisationen übernommen.
Warum ist denn das Projekt für Sie ein wichtiges Projekt, gerade im Kontext Demokratieförderung und Teilhabe? Und was waren für Sie die Learnings aus dem Projekt?
Gut, die Learnings waren natürlich, dass wir Multiplikatoren qualifiziert haben. Wir haben Projektentwicklung, Projektmanagement, digitale Möglichkeiten angeschaut. Wir haben die Probeprojekte evaluiert und geteilt und der Austausch brachte uns nochmal weiter und nochmal neue Ideen. Wir haben unsere Netzwerke ausbauen können, sowohl vor Ort als auch in Pforzheim. Wir haben auch erkannt, wie die Netzwerke der Humanisten schon vor 500 Jahren waren. Und wir haben uns selber so ein bisschen gefühlt wie so ein internationales Netzwerk, wo auch jeder sein Bestes beiträgt, um ein gutes Projekt zu machen. Wir haben so diesen europäischen Spirit gefühlt. Und wie der Herr Diekmann sagte, ich bin überzeugt, diesen Erasmus-Virus, den gibt's.
Es geht ja auch darum, europäische Werte im Bewusstsein zu verankern. Wir hatten ja heute auch schon das Stichwort Europawahl. Wir haben das ja immer wieder. Wie nachhaltig ist denn das Ganze? Ich glaube, Sie haben mir erzählt im Vorgespräch, Sie planen schon ein größeres Nachfolgeprojekt auch, richtig?
Ja, da hat uns der Herr Hugo dazu auch schon sehr gut beraten. Allerdings haben wir es jetzt für diese Frist leider nicht geschafft. Wir haben überlegt, dass wir das weiter verankern wollen, auch in den Stadtverwaltungen. Wir haben ja mit Organisationen zusammengearbeitet und wir wollten das Thema Europafähigkeit, europäische Werte, Informationen über Institutionen und so weiter im Ausbildungskonzept und in Fortbildungen der Stadtverwaltungen verankern. Mit unseren Partnern in Italien, Polen und Kroatien.
Vielen Dank, Frau Schreck, für diese Einblicke in das Projekt Powered by Reuchlin. Wir haben jetzt viel von sehr interessanten Projekten gehört zu Demokratieförderung und Teilhabe aus der Erwachsenenbildung, aus der Berufsbildung. Und all diese Projekte haben vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung eine große Bedeutung. Und da möchte ich nochmal zu Ihnen kommen, Herr Hugo. Was erhoffen Sie sich von der Zukunft und vor allen Dingen von der aktuellen Programmgeneration, die ja noch bis 2027 reicht, in puncto Demokratieförderung und Teilhabe?
Ja, Sie haben ja gerade alle zusammen gehört, wie viele Ebenen diese Priorität, dieses Thema eben anspricht. Und hier wäre es wichtig, bis 2027 weiter die Sensibilisierung voranzutreiben, möglichst mehr Projekte dazu zu motivieren, sich diesem Thema zu widmen. Demokratische Teilhabe muss eben aktiv gelebt werden. Wie wir gerade merken, ist ein friedliches Europa keine Selbstverständlichkeit und hier wäre es vor allen Dingen wichtig, bei jungen Menschen sie zu selbstwirksamen Teilnehmenden an der Gesellschaft zu machen.
Die Europäische Kommission hat ja in diesem Jahr, Stichwort Europawahl, vieles unternommen, um die Jugend zum Thema Demokratieförderung und Teilhabe anzusprechen. Was glauben Sie, was ist da noch wichtig?
Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, die Aufmerksamkeit zu generieren und hier hochzuhalten. Es sollte sichtbar sein. Ich finde auch, was besonders ist, man sollte die Einzigartigkeit des europäischen Bildungsraums hervorheben. Wir sind so viele unterschiedliche Nationen, aber dennoch haben wir alle ein verbindendes Element. Und hier, finde ich, wäre ein guter Ansatz, um gerade den Mehrwert für jeden Einzelnen nochmal aufzuzeigen.
Wenn ich Sie jetzt frage, was Sie den Akteuren der Berufs- und Erwachsenenbildung mit auf den Weg geben würden, wenn die jetzt Lust bekommen haben, ähnliche Projekte zu machen, was würden Sie sagen?
Ja, im Rahmen von Erasmus Plus war ja schon immer ein bisschen diese Teilhabe und gemeinsame europäische Werte impliziert. Daher sollten Sie vielleicht reflektieren, wie Sie in Ihrer täglichen Arbeit, in Ihrer Organisation schon Anknüpfungspunkte haben, die vielleicht diesem Thema auch zuzuordnen sind. Und selbstverständlich, wenn Sie dann etwas finden, gerne die Beratungsangebote der NA wahrnehmen und wir werden dann unser Bestes tun, Ihre Idee auch zu einer Projektwirklichkeit werden zu lassen.
Ja, vielen Dank, Herr Hugo. Ich würde diese Frage eigentlich gerne auch nochmal in die Runde spielen, denn wir haben ja hier Leute, die sehr viel Erfahrung mit dem Thema gemacht haben und ich frage einfach mal, was würden Sie aus Ihren Erfahrungen heraus den Projektträgerinnen und Projektträgern, die darüber nachdenken, auch ein Projekt zu diesem Thema auf den Weg zu bringen, mitgeben? Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Herr Werner.
Also für mich ist das große oder das Faszinierende an der Erasmus-Arbeit und an der europäischen Arbeit, dass wenn wir ein Thema haben, wenn wir über unseren Tellerrand hinausschauen, merken und feststellen, wir sind nicht allein damit. In ganz Europa gibt es das Problem der Fake News und der Desinformation und das gemeinsam anzugehen, das macht einfach Spaß und das ist eigentlich erfolgreich, kann ich nur sagen. Ja,
vielen Dank. Wie ist das bei Ihnen, Herr Diekmann?
Wir wollen Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende in Bewegung bringen. Und das geht durch Erasmus-Aktivitäten, wie jetzt hier ganz konkret an diesem Beispiel der Demokratieförderung in unserem aktuellen Projekt, einfach ganz hervorragend, weil so die Menschen berührt werden, weil wir motivieren können und weil wir sie mitnehmen können und Lehrkräfte gleichzeitig unterstützen, dass sie das umsetzen können und diese wichtigen Themen einfach konsequent vertiefen. Und getreu dem Motto von Erasmus, Enriching Lives, Opening Minds, das sehen wir sowohl auf der Ebene der einzelnen Schülerinnen und Schüler, aber auch in den laufenden Projekten, denn wir sehen ganz häufig, dass aus dem einmal entstandenen Projekt, aus der einmal entstandenen Partnerschaft ganz weitere Ideen herauskommen und die dann auch in den nachfolgenden Jahren in die Umsetzung gehen.
Ja, vielen Dank, Herr Diekmann. Sieht man ja auch an dem Projekt aus Pforzheim, da haben wir ja eben schon gehört, es gibt ein Nachfolgeprojekt. Aber Frau Schreck, Sie haben das Schlusswort jetzt. Was würden Sie aus Ihren Erfahrungen den Projektträgerinnen und Projektträgern mitgeben?
Ich kann das, was der Herr Diekmann sagt, nur unterstreichen. Und ich würde sagen, seien Sie mutig, seien Sie kreativ, überlegen Sie sich was und denken Sie schon bei der Antragstellung im Projekt und auch im Nachhinein immer an die Implementierung, wie Sie das, was Sie erarbeiten, auch nachhaltig verankern können.
Vielen Dank Ihnen, Frau Schreck, vielen Dank in die Runde. Das war eine sehr, sehr spannende Runde und ich hoffe, für die Zuhörerinnen und Zuhörer waren da jetzt auch Anregungen dabei. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für dieses wunderbare Gespräch und wünsche Ihnen für Ihre aktuellen und kommenden Projekte viel Erfolg. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen zum Thema Demokratieförderung und Erasmus Plus wünschen, dann gehen Sie doch einfach mal auf die Website www.na-bib.de.